Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Ob der Klimaschutz gelingt, das hängt vor allem von staatlichen Entscheidungen ab und eine davon steht kurz bevor. Das Erneuerbare Energiengesetz soll novelliert werden. Wir sprechen gleich mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung darüber, ob die Erzeugung von Strom aus Sonne und Wind damit genügend gefördert wird. Hohe Erwartungen beim Klimaschutz richten sich an den künftigen US-Präsidenten Joe Biden, auch dazu gleich mehr. Und anschließend geht es um die ganz persönliche CO2-Bilanz. Das Umweltbundesamt hat seinen Rechner modernisiert, mit dem auch Sie Ihre Bilanz ausrechnen können. Und wir sprechen mit Michael Bilhartz vom Umweltbundesamt darüber. Die Pläne der Europäischen Kommission für den Ausbau der Windenergie auf See sind ein weiteres Thema dieser Sendung und der Verbrauchertipp beschäftigt sich mit Winterreifen. Auch künftig soll der Strom bei uns aus der Steckdose kommen, doch wie kommt er dort hinein? Künftig sollen immer stärker Windräder und Solaranlagen für die Erzeugung sorgen und ein schnellerer Ausbau ist Sinn des neuen Erneuerbaren Energiengesetzes, das sich zurzeit in der parlamentarischen Beratung befindet. Gestern sprach der Wirtschaftsausschuss des Bundestages darüber. Professor Claudia Kempfert befasst sich beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mit der Energiewende. Guten Tag, Frau Kempfert.
Guten Tag, Herr Ehring.
Frau Kempfert, wird das renovierte EEG dafür sorgen, dass wir künftig genügend Wind- und Sonnenstrom haben werden, um die Kohlekraftwerke abschalten zu können?
Ja, vermutlich leider nein. Das ist ja das Drama an dieser ganzen Situation, denn es haben ja auch gestern in der Anhörung nahezu alle Experten auch die Kritik geäußert, die wir auch haben an diesem eher verschlimmbesserten EEG. Also die Novelle hilft da nicht wirklich, denn wir brauchen einen deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, sowohl Solar- als auch Windenergie. Jetzt hat man einige gute Entscheidungen getroffen in Richtung Verbesserung der oder Abbau der Hemmnisse bei der Windenergie, indem man auch Möglichkeiten schafft, dass Kommunen sich da beteiligen, auch finanzielle Beteiligungsmodelle ermöglicht werden. Aber bei der Solarenergie hinkt man da doch sehr hinterher. Es gibt immer noch sehr viele regularische Hindernisse, gerade auch für den Eigenverbrauch von Solarstrom. Die Ablagen und Umlagen auf den Eigenverbrauch sind auch noch immer sehr hoch. Also die Liste der Kritik, die da auch gestern geäußert wurde, die ist auch berechtigt. Die Länder hatten dies ja auch schon formuliert und man will da offensichtlich nicht drauf eingehen. Und das ist leider, leider keine so gute Entwicklung.
Ab dem nächsten Jahr fallen ja immer mehr alte Anlagen aus der Förderung heraus, weil sie älter sind als 20 Jahre. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Kann das neue EEG denn, wie gefordert, verhindern, dass noch brauchbare Solaranlagen abgebaut werden?
Ja, ich hoffe schon, dass dies grundsätzlich verhindert wird, aber man hätte dort sehr viel mehr machen müssen, damit diese unnötigen Erschwernisse, die damit ja einhergehen, dass man dann auch eigene Messsysteme einbauen muss, dass man dann sich kompliziert an Vermarktungssysteme beteiligen muss, dass das zumindest in der Form, wie es mal angedacht wird, so nicht kommt. Aber dennoch gibt es immer noch zu viele regulatorische Hindernisse. Das sagen ja auch alle Umweltrechtler, die sich ganz genau die juristischen Fallstricke auch dieser jetzigen Novelle angeschaut haben. Und insofern wird das Repowering leider auch erschwert, sowohl bei der Solarenergie als auch bei der Windenergie. Aber bei der Solarenergie ist es besonders dramatisch, weil wir den deutlichen Zubau brauchen. Wir brauchen sowohl von Wind als auch Solar eine deutliche Erhöhung des Ausbautempos, gerade bei Solarenergie, auch auf Solarenergie auf Dächern, weil sonst werden wir in der Tat eine Ökostromlücke bekommen und können dann nicht, wie vereinbart, auch die Kohlekraftwerke vom Netz nehmen.
Aber Solarstrom ist doch finanziell eigentlich attraktiv. Warum soll das dann nicht schnell nach oben gehen?
Ja, genau. Und das ist genau das Problem. Denn in der Tat ist es finanziell attraktiv. Und es macht auch gar keinen Sinn, dass man solche regulatorischen Hemmnisse weiterhin aufrechterhält. Man erhofft sich da irgendwie eine Art von Vereinfachung auch ins dezentrale Stromnetzsystem. Aber das wird man so nicht erreichen. Insofern schafft man es leider nicht, die Ziele, die man eigentlich vorhat, damit zu erreichen.
Der Strombedarf der Zukunft ist ja auch eine große Unbekannte. Wird der denn realistisch eingeschätzt beim neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz?
Nein, leider nicht. Man muss schon davon ausgehen, dass der Strombedarf zunehmen wird, was vor allen Dingen daran liegt, dass wir eine sogenannte Sektorenkopplung haben. sprich der Ökostrom wird eingesetzt werden müssen, sowohl im Gebäudeenergiebereich als auch und gerade im Verkehr durch Elektrifizierung im weitesten Sinne. Und da gehen alle Studien, auch unsere, davon aus, dass der Strombedarf sich deutlich erhöhen wird. Und die Bundesregierung rechnet noch immer mit einer Senkung. Also diese 65% Anteil, den man bis 2030 an Ökostrom haben will, müsste eigentlich 80% sein, wenn man ernsthaft auch einen realistischen Bedarf prognostiziert. Und das tut die Bundesregierung leider nicht. Also insofern weiterhin Kritik an dieser Novelle.
Hoffen Sie denn, dass es noch eine Nachbesserung geben wird im Schlussspurt der parlamentarischen Beratung?
Ich hoffe sehr, aber man ist so weit schon auch fortgeschritten im Jahr und es brennt ja doch zeitlich sehr stark und man hört eben aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass man da nicht mehr allzu viel ändern will. Das bedeutet eben, dass man im nächsten Jahr sich wieder ransetzen muss, weil so wird man tatsächlich die Energiewendeziele und auch die Klimaziele nicht erreichen können.
Claudia Kempfert war das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Für Klimaschützer war es eine lange Zeit. 4 Jahre lang hat US-Präsident Donald Trump die Erderwärmung ignoriert und den Kampf dagegen behindert. Gesetze und Vorschriften wurden aufgeweicht oder abgeschafft, die internationale Kooperation im Pariser Abkommen aufgekündigt. Jetzt steht der Amtsantritt des gewählten Nachfolgers an und dementsprechend hoch sind die Erwartungen über die Klimapolitik, die von Joe Biden vermutlich kommen wird. Ein Beitrag von Claudia Sarre.
Der Kampf, den Planeten zu retten und das Klima unter Kontrolle zu bringen, steht ganz oben auf der To-Do-Liste des neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden. Das machte er in seiner Siegesrede nach der US-Wahl klar. Tatsächlich sind die Auswirkungen des Klimawandels in den USA nicht mehr zu übersehen. Verheerende Buschfeuer im Westen des Landes, immer häufiger vorkommende Hurricanes im Südosten. Noch Präsident Trump hat den Klimawandel während seiner Amtszeit ignoriert und stattdessen mehr als 160 Umweltrichtlinien zurückgenommen, oft zugunsten der Öl- und Gasindustrie und anderer Wirtschaftszweige. Joe Biden muss also Zeit wettmachen und will als erstes wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Außerdem wird er die entsprechenden Posten in der Umweltbehörde neu besetzen, sagt Gina McCarthy, die ehemalige Chefin der Umweltbehörde EPA im Radiosender NPR.
Wir können bei der Umweltbehörde künftig Leute einsetzen, die sich weniger um sich selbst sorgen, sondern mehr um das Wohl der amerikanischen Bevölkerung.
Joe Biden hat ehrgeizige Ziele. Bis 2035 will er bei der Stromversorgung ohne Kohle, Öl und Gas auskommen. Bis 2050 möchte er die USA klimaneutral machen. Dafür will er rund $2 Billionen in erneuerbare Energien stecken. Gleichzeitig plant er, dadurch Hunderttausende neue Jobs zu schaffen und mehr Gerechtigkeit für Minderheiten. Erst im Januar, nach der Stichwahl in Georgia, wird sich herausstellen, ob die Demokraten die erforderliche Mehrheit im Senat haben werden, um diese Vorhaben durchzukriegen.
Selbst wenn die Republikaner die Mehrheit im Senat haben, hat die Biden-Harris-Regierung trotzdem regulierende Autorität, zum Beispiel in der Umweltbehörde, beim Clean Air Act und bei den Standards für Emissionen von Kraftwerken, Autos und Lkw. Sie haben eine Menge politische Autorität in der Außenpolitik.
Sagt Jason Bordoff, Energieexperte an der Columbia University bei PBS. Joe Biden hat schon angekündigt, so bald wie möglich einen internationalen Klimagipfel einzuberufen. Auf die Zusammenarbeit mit seinen europäischen Partnern kann er sich beim Thema Umwelt verlassen, auf die Republikaner eher nicht. Man muss den konservativen Klimawandelskeptikern im Land den Kampf für eine saubere Umwelt mit guten Argumenten schmackhaft machen, erklärt Umweltexpertin Gina McCarthy.
People want jobs.
Die Leute wollen Jobs, Fairness und Gesundheit. Je mehr wir diese Vorteile von sauberer Energie hervorheben, desto weniger Angst haben die Menschen vor den Folgen des Klimawandels. Am besten, man verkauft das Ganze nicht als Klimaoffensive, sondern als Initiative, die Jobs schafft und die Wirtschaft ankurbelt.
Climate Change Initiatives, they can be initiatives that grow jobs and grow the economy.
Noch sind die USA mit ihren hohen CO2-Emissionen der zweitgrößte Klimasünder der Welt. Eine 180-Grad-Wende in der Klimapolitik herbeizuführen, wird für Joe Biden und sein Team eine Herkulesaufgabe werden.
Über die erwartete Klimapolitik des künftigen US-Präsidenten Joe Biden war das ein Beitrag von Claudia Sarre. Wir alle tragen mit unserem Lebensstil zur Erderwärmung bei, die einen mehr, die anderen weniger. Wer den eigenen CO2-Fußabdruck kennen will, kann dafür Daten zu Mobilität, Wohnungsgröße, Heizung, Ernährung und Konsum in einen Rechner des Umweltbundesamtes eingeben. Als Ergebnis kommt dann ein Säulendiagramm und zum Vergleich der Durchschnitt in Deutschland 11,17 Tonnen CO2 pro Person und Jahr. Diesen CO2-Rechner hat das Umweltbundesamt jetzt aktualisiert und zuständig dafür ist dort Dr. Michael Bilharz. Und ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, wie der Rechner funktioniert.
Der CO2-Rechner funktioniert ganz einfach, dass man die wesentlichen Verbräuche und Konsumentscheidungen eingibt. Das heißt, im Wesentlichen braucht man die Heizkostenabrechnung, die Stromkostenabrechnung und eine Kenntnis über seine zurückgelegten Autokilometern. Alles andere sind Fragen, die man ad hoc beantworten kann. Wie ernähre ich mich? Wie ist ungefähr mein Konsumverhalten? Wie sind meine Flugreisen? Und wenn ich das eingebe, dann bekomme ich am Ende von dem Rechner ausgerechnet, wie groß mein ganz persönlicher CO2-Fußabdruck ist. Und das Schöne an unserem CO2-Rechner ist, dass Sie bei jedem Schritt sofort das Zwischenergebnis sehen. Sie sehen, wie viel Emissionen durch die Autofahrten entstehen. Sie sehen, wie viel Emissionen durch die Flugreisen entstehen, durch Kreuzfahrten. Das wird alles Schritt für Schritt dokumentiert und ermöglicht dann auch für Sie ein direktes Feedback. Okay, wo sind denn die großen Stellschrauben, die Big Points bei meinem persönlichen CO2-Fußabdruck, wo ich vielleicht nochmal nachdenken kann, ob sich da was verbessern lässt.
Sie haben den Rechner jetzt renoviert. Was ist neu?
Was richtig neu ist, ist, dass wir ab sofort auch Kreuzfahrten erfassen können. Wir können auch Haustiere erfassen, denn das ist oft vielen Menschen gar nicht bewusst, dass natürlich Hunde, Katzen, die viel Fleisch essen, genauso eine CO2-Bilanz mitbringen wie wir Menschen, wenn wir uns entsprechend mit tierischen Produkten ernähren. Was auch neu ist, ist, dass wir die Emissionen, die beim Hausbau, bei der Hausrenovierung ebenso wie die Emissionen, die bei der Autoherstellung entstehen, jetzt auch gesondert ausweisen. Die waren früher versteckt im sonstigen Konsum. Die können wir jetzt wirklich ganz explizit an der Stelle Mobilität, an der Stelle Wohnen, da wo sie hingehören, auch kenntlich machen. Und was für uns auch noch besonders spannend ist, bisher war es so, man hat die CO2-Bilanz gemacht für sich. Jetzt kann man sie am Ende speichern und dem Uber diese Daten übermitteln. Und dann können wir im Uber, wenn da 1.000, 5.000 Menschen den gemacht haben, mit diesen Daten auch wieder wissenschaftliche Auswertungen durchführen.
Macht denn privater Konsum wirklich so einen großen Unterschied oder ist Klimaschutz vor allem Aufgabe des Staates, der die Rahmenbedingungen setzt?
Grundsätzlich gilt beim nachhaltigen Konsum, beim Klimaschutz, da sind alle mitverantwortlich. Es geht um geteilte Verantwortung. Der Staat muss die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Die Unternehmen müssen das tun, was sie können, energieeffizient produzieren, erneuerbare Energien einsetzen. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen aber auch ihren Beitrag leisten. Die Autos werden ja nicht vom Staat gekauft, sondern von uns Konsumenten. Und im letzten Jahr wurden knapp 40% der neuen Autos als SUV oder Geländewagen gekauft. Da müssen wir schon uns auch an die eigene Nase fassen. Und wenn wir schauen, was möglich ist, es gibt Menschen, die haben einen Fußabdruck in Deutschland von 5 bis 6 Tonnen. Und es gibt Menschen, die haben einen Fußabdruck von 20 und mehr Tonnen. Und das zeigt den individuellen Spielraum, den wir haben. Das heißt, wir können deutlich tonnenweise als Einzelner CO2 sparen in den bestehenden Rahmenbedingungen.
Ich habe gestern den Rechner auch ausprobiert. Was ist denn eine Empfehlung, wenn ich das jetzt kurzfristig verbessern will?
Um eine konkrete Empfehlung abgeben zu können, müsste man natürlich die Details kennen. Manche Dinge lassen sich schnell erledigen, was auf jeden Fall machbar ist. Und dafür ist der CO2-Rechner eben auch eine große Hilfe, zu sagen, okay, das sind meine Emissionen der Vergangenheit, die sind geschehen. Jetzt kann ich sie aber durch Spenden an Kompensationsprojekte auch noch neutralisieren und tatsächlich heute schon klimaneutral leben. Das wäre der erste schnelle Schritt. Da gibt es aktuell auch Vereine wie 3 fürs Klima oder andere, die das für ihre Mitglieder anbieten und damit auch ein politisches Statement machen. Wir müssen schneller werden beim Klimaschutz, wir müssen schneller zur Klimaneutralität kommen. Ansonsten geht es wirklich vor allem darum, im Alltag Strukturen so zu gestalten, also Investitionen so zu tätigen, dass Klimaschutz von alleine geht. Das fängt bei der Sparbrause an. Die normale Brause braucht 15 Liter pro Minute. Die Sparbrause kommt durch Verwirbelungseffekte mit Luft auf 6 bis 7 Liter. Da sparen Sie pro Jahr rund 100 Euro an Geld, gleichzeitig 150 und mehr Kilogramm CO2. Das ist eine einfache Maßnahme, 5 Minuten, dauerhafte Wirkung. Es geht weiter bei der Frage, welches Auto, welcher Stromanbieter habe ich, welchen Gasanbieter habe ich, energieeffiziente Geräte. Das sind alles Strukturentscheidungen im Alltag, wo ich dauerhaft, einfach und wirksam CO2 einsparen kann.
Soweit Michael Bilharz vom Umweltbundesamt. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Europäische Union will sich mit dem Green Deal umweltverträglich ausrichten und bis 2050 CO2-neutral werden. Und dazu gehören massive Investitionen in erneuerbare Energien. Großes Potenzial könnte die Windenergie auf hoher See haben. Dort weht der Wind ja stärker und auch konstanter. Heute stellt die Kommission ihre Pläne in diesem Bereich vor. Paul Vorreiter in Brüssel, was ist denn das Ziel der Strategie?
Nun, das Ziel der Strategie ist, es reiht sich zunächst einmal unter in den Plan der EU-Kommission, bis 2050 Treibhausgasneutralität zu schaffen. Es ist also ein Element des Green Deals. Und es geht eben darum, wie die Windparks vor den EU-Küsten dazu beitragen können, dass ihr Leistungslevel steigt von jetzt 12 Gigawatt momentan auf mindestens 60 in 2030 und dann 300 sogar in 2050. Parallel soll auch die Leistung von Gezeitenenergie und Wellenenergie steigen von derzeit 13 Megawatt auf 40 Gigawatt dann bis 2050. Und diese Zielstrecke, die ist dabei gewissermaßen zweigeteilt, wenn man so will. Es geht einerseits darum, Investitionen in die Offshore-Energie zu erhöhen, technologisch nicht ins Hintertreffen zu geraten, international. Aber diese Ambitionen sollen eben auch mit Umweltzielen verbunden werden, also dem Schutz von Natur, Artenvielfalt und auch den Fischbeständen. Und gerade die Artenvielfaltstrategie, die die EU-Kommission ja bereits vorgestellt hat, die hat da ein konkurrierendes Ziel. Sie will ja den Schutz der Meeresflächen auch drastisch erhöhen, sodass 30% der Seeflächen auch einen Schutzstatus erhalten.
Und wie soll das dann im Einzelnen funktionieren?
Also exakte Details sind jetzt noch nicht bekannt. In wenigen Minuten wird diese Strategie vorgestellt, aber einige Eckpunkte sind bereits durchgesickert. Die EU-Kommission will die Mitgliedstaaten zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit ermuntern, wenn es da um die langfristige Planung von Offshore-Energie geht. Also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass nicht nur Küstenregionen profitieren, sondern auch die Landregionen damit eingebunden sind. Ein Teilaspekt davon wird sein, dass diese Ziele zur Meeresenergie, die in die nationalen maritimen Raumpläne integriert werden. Und die EU-Kommission wird wohl auch ein neues Regelwerk präsentieren, das auf einer revidierten 10E-Verordnung besteht. Die hat ja zum Ziel, dass die Energieinfrastruktur der einzelnen EU-Länder besser miteinander verknüpft wird. Und das wird jetzt dann sehr wahrscheinlich in wenigen Minuten so vorgestellt.
Das Ganze, wenn man die Gigawattzahlen so stark erhöhen will, wird ja mit erheblichen Kosten einhergehen. Gibt es davon Schätzungen?
Richtig, also man muss sagen, da plant Brüssel so ein wenig einen ganzen Strauß an Maßnahmen. Es geht eben darum, Investitionen, private Investitionen anzukurbeln, aber eben auch öffentliche. Und wenn man das Ganze beziffern muss, dann hört man hier in Brüssel, dass dieser Plan Investitionen von ca. 800 Milliarden Euro Kosten erfordern wird zwischen jetzt und 2050, um eben diese gesteckten Ziele zu erreichen. Auch da wird die EU-Kommission einen Plan aufstellen müssen. Ein Hebel dürfte dabei sein, die Leitlinien für staatliche Beihilferegeln da etwas dran zu arbeiten. Und ein weiterer Punkt würde auch die Richtlinie für erneuerbare Energien betreffen. Da wird es eben darum gehen, wie kann man es schaffen, dass erneuerbare Meeresenergie einfach günstiger wird. Und ein weiterer Punkt dürfte auch sein, dass Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds, über den ja gerade auch gestritten wird auf EU-Ebene, dass auch davon Mittel abgezweigt werden können, beziehungsweise Synergien geschaffen werden mit anderen Programmen, die im EU-Haushalt drin vorgesehen sind, zum Beispiel das Forschungsprogramm Horizon Europe oder das InvestEU-Programm. Was allerdings so ein bisschen in den Sternen steht zurzeit, denn wie wir ja wissen, gerade dieser Haushaltsstreit, den man jetzt mit Polen und Ungarn hat um die Rechtsstaatlichkeit, der blockiert blockiert ja bislang, dass diese Pläne in Gang gesetzt werden können, dass da das Geld fließt. Also da wird man auch noch ein bisschen abwarten müssen, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt.
Paul Vorreiter war das aus Brüssel. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Beim Blick auf das Wetter kann man es kaum glauben. In nicht einmal 2 Wochen beginnt der meteorologische Winter. Wer ein Auto hat, sollte sich trotz der momentan warmen Temperaturen um eine Bereifung kümmern, die der Jahreszeit angemessen ist. Also ist es Zeit für den Wechsel auf Winterreifen? Das ist eine Möglichkeit. Ganzjahresreifen sind in wärmeren Regionen allerdings durchaus eine Alternative. Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner.
Mit dem Pressluftschrauber geht es schnell. So eine Winterreifenmontage dauert damit nur ein paar Minuten.
Da schaut man halt einfach, dass der Gummi halt für die entsprechende Temperatur geeignet ist.
Die Rillen sozusagen, die da drin sind, sind halt im Winter andere und auch die Gummimischung ist meines Wissens eine andere.
Die richtige Gummimischung sorgt für gute Haftung auf der Fahrbahn. Ein gutes Profil ebenfalls, da haben die Werkstattkunden sicher recht.
Da geht es eben um ganz viele Rohstoffe, die reingemischt werden, um eben auf der einen Seite einen guten Grip zu haben, aber auf der anderen Seite auch ein paar Jahre zu halten und ein paar tausend Kilometer.
Gar nicht so leicht zu beantworten, was einen guten Winterreifen ausmacht, meint Experte Konstantin Hack vom Automobilclub Europa, kurz ACE, mit Sitz in Stuttgart. Verbraucher sollten sich noch vor dem Kauf überlegen, was ihnen wichtig ist am neuen Winterreifen.
Weil es immer so ein Zielkonflikt in der Entwicklung, ein Reifen, der sehr gut bremst und sehr gut hält auf der Straße, der ist aber auch beim Verschleiß leider sehr schnell am Limit angekommen. Das heißt, der verschleißt einfach schneller.
Und dann gibt es noch einen weiteren Gegensatz.
Je weicher der Reifen ist, desto besser kann er sich mit dem Boden verzahnen, aber desto mehr verbraucht er eben auch auf der Straße.
In der Regel versuchen die Hersteller einen guten Ausgleich zwischen Haltbarkeit, Sparsamkeit und Bodenhaftung bei der Reifenentwicklung hinzubekommen. Verbraucher sollten sich, so Experte Konstantin Hack vom ACE, vorab überlegen, welche Eigenschaften ihnen wichtig sind. Doch woran sieht man, ob ein Reifen diese Eigenschaften auch erfüllt?
Ja, auch das erkennt man nur im Test, denn egal, was der Hersteller draufschreibt, man kann es nicht spüren, man kann es nicht schmecken, man kann es nicht fühlen. Also im Endeffekt einlesen, bevor man einen Reifen kauft.
Nicht nur Automobilclubs wie der ACE oder der ADAC veröffentlichen solche Winterreifentests, sondern auch die Stiftung Warentest und Autofachzeitschriften. In der Regel gehen die Tests auch auf sogenannte Ganzjahresreifen ein, die sowohl im Sommer als auch im Winter gefahren werden. Bis vor ein paar Jahren haben die Fachleute von solchen Ganzjahresreifen eher abgeraten, weil sie im Winter zu wenig Haftung aufwiesen und sich im Sommer zu schnell abfahren ließen. Doch bei neueren Ganzjahresreifen hat sich die Meinung der Fachwelt geändert. Konstantin Hack.
Also Ganzjahresreifen sind in der Tat mittlerweile ziemlich gut. Die kann man kaufen, vor allem dann, wenn man nicht viel in den Alpen unterwegs ist. Also gerade die Randgebiete, wenn es im Sommer sehr heiß ist zum Beispiel oder wenn es im Winter sehr kalt ist und wirklich Schnee liegt, da kommt er so ein bisschen an die Grenzen. Aber normale, gemäßigte Situationen, wie wir sie im Alltag sehr häufig haben, die kann er sehr gut.
In Deutschland gibt es keinen festen Stichtag, zu dem Winterreifen Pflicht sind.
Wenn es eisig ist, wenn Schnee liegt oder Glätte durch Reif auf der Straße herrscht, dann brauchen sie einen Winterreifen.
Oder eben einen wintertauglichen Ganzjahresreifen. Wintertauglich sind die Reifen dann, wenn sie über das sogenannte Alpine-Symbol verfügen, das Anfang 2018 die bis dahin gültige M&S-Kennzeichnung abgelöst hat. Konstantin Hack.
Das ist eine Schneeflocke in so einem Bergpiktogramm und die gilt jetzt und in den nächsten Jahren. Und das Alpine-Symbol ist wirklich auch geprüft gegen den Vergleichsreifen.
Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Dirk Müller zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um den Streit um den EU-Haushalt und natürlich um die Corona-Fallzahlen.